Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des politischen Pausen-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Professor Dr. Tobias Debil heute zu Gast ist. Wir werden sprechen über das Friedensgutachten. Tobias, du bist Politikwissenschaftler, Inhaber des Lehrstuhls für internationale Beziehungen und Entwicklungspolitik an der Universität Duisburg-Essen und stellvertretender Direktor des Instituts für Entwicklung und Frieden. Und du schreibst seit vielen Jahren mit am Friedensgutachten, das ja seit 1987 gemeinsam herausgegeben wird von verschiedenen deutschen Forschungsinstituten. Und in diesem Jahr trägt es den wenig optimistisch stimmenden Titel Welt ohne Kompass. Im vergangenen Jahr haben wir schon 2023 über das Friedensgutachten miteinander im Podcast gesprochen. Damals war der Schwerpunkt Ukraine. In diesem Jahr liegt euer Schwerpunkt auf dem Gaza-Krieg. Damals hieß das Friedensgutachten kein Frieden in sich. Und in diesem Jahr könnte man sagen, so viele Gewaltkonflikte wie noch nie sind auf der Welt. Das Friedensgutachten wird ja eigentlich von Laien häufig assoziiert mit Krieg und bewaffneten Konflikten, aber eigentlich geht es ja um viel, viel mehr noch. Es geht um langfristige Auswirkungen von Krieg, von Gewalt, die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen, soziale Gerechtigkeit, Demokratisierung, Transformationsprozesse, aber auch Klimaschutz. Und ich zitiere da mal aus eurem Gutachten: All das ist zum Erliegen gekommen. Es sind Nebenfolgen von Kriegen, die weitreichende Folgen eigentlich für die Bevölkerung haben. Der Frieden liegt in weiter Ferne und so kommt es eben zu diesem doch eher düsteren Titel Welt ohne Kompass. Vielleicht kannst du das für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal ein bisschen einordnen.
Ja, hatten eine Welt mit Kompass ab Mitte der 90er Jahre gehabt. Das Ende des Ost-West-Konflikts war überwunden. Wir hatten eine Neuorientierung. Insbesondere haben wir im Bereich der internationalen Kooperation, auch des internationalen Rechts, viele Fortschritte gehabt. Und dann auch im Jahr 2000 die Verabschiedung der Millenniums Development Goals, das heißt also der Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Und das war eine Situation, wo Kooperation eine Rolle spielte, wo man sich gemeinsam einigen konnte auf Mindeststandards, die entwickelt werden sollen im Bereich der Entwicklungspolitik, aber auch darauf, dass die Vereinten Nationen eine starke Friedensrolle spielen sollen. Und das hat sich schon in den letzten 10 Jahren ein gutes Stück weit gewendet. Wir hatten 2014 die Annexion der Krim durch Russland gehabt und mit dem Angriffskrieg im Februar 2022 ist tatsächlich eine gemeinsame Orientierung auf internationaler Ebene verloren gegangen. Länder, die sich immer auch für die Souveränität und die Unverletzlichkeit der Grenzen eingesetzt haben, wie beispielsweise Indien oder Brasilien, nehmen eine sehr ambivalente Rolle ein. Die USA sind nicht mehr der Hegemon, also der die Regeln allein bestimmt. Und es fehlt letztlich an einer Perspektive für Friedensregelung. Und das ist ein großes Problem, auch für die Entwicklungspolitik. Denn nur 15% der Ziele, die man sich gesetzt hat, sind on track. Das heißt, es leiden nicht nur die Bevölkerung in den Kriegsstaaten, sondern auch die Bevölkerung in den wenig entwickelten Ländern. Und die Welt hat tatsächlich einen Negativtrend erfahren.
Jetzt habt ihr den Schwerpunkt in diesem Jahr auf den Gaza-Krieg gesetzt. Der Krieg markiert, so schreibt ihr es ja auch, einen neuen Tiefpunkt im israelisch-palästinensischen Konflikt. Die Forderung ist eigentlich, dass man langfristige Friedensperspektiven offen halten soll. Aber es ist natürlich kompliziert. Es handelt sich nicht eindeutig um einen zwischen- oder innerstaatlichen Konflikt. Es hat eher die Charakteristik eines Bürgerkriegs, was wir dort erleben. Und du hast Lösungen schon angesprochen, die im Zweifel in weite Ferne gerückt sind durch das, was dort passiert. Was kann man da aktuell überhaupt politisch tun?
Ja, zunächst einmal, die Verortung des Konflikts ist gar nicht so leicht. Ich würde es nicht als einen Bürgerkrieg bezeichnen. Die Hamas hat ja in Gaza eine quasi staatliche Autorität gehabt und insgesamt wird mehrheitlich das Massaker vom 7. Oktober doch als einen Angriffskrieg gewertet, der ein Selbstverteidigungsrecht Israels allerdings in den international natürlich gegebenen Rahmenbedingungen, vor allem des humanitären Völkerrechts, gewährleistet. Wenn wir nach Friedensregelungen schauen, dann brauchen wir eine Perspektive. Und die kann trotz aller Schwierigkeiten nur in einer Zwei-Staatlichkeits-Lösung bestehen. Deshalb sprechen wir uns auch im Friedensgutachten dafür aus, dass die Bundesregierung nicht der letzte Staat sein sollte, der Palästina anerkennt, weil wir müssen der Autonomiebehörde zum richtigen Zeitpunkt natürlich auch Spielräume in den Verhandlungen geben. Und das heißt, wir müssen die Autonomiebehörde stärken, aber auch zivilgesellschaftliche Kräfte in Palästina und Gaza, damit wir die Dominanz der Hamas in Gaza auch brechen können. Aber es wird auch Reformen und Änderungen in der israelischen Politik erfordern. Wir wissen, dass die jetzige Regierung auch rechtsextremistische Kräfte hat mit einer sehr gefährlichen Rhetorik. Und die Hoffnung der meisten Beobachter ist in Neuwahlen, die eine neue Regierung bringen könnten. Denn wir wissen, dass das politische Überleben von Netanyahu im Moment eher durch einen Krieg als durch einen Frieden garantiert ist. Und vor diesem Hintergrund wird es auf beiden Seiten Änderungen geben müssen, bevor wir da auch in eine Friedensregelung hineingehen können.
Jetzt sind wir ja im Prinzip in Deutschland, man könnte sagen, mittelbar betroffen, wenn wir schauen, wie sozusagen die Bevölkerung auch darauf reagiert und eine, ja, ich würde es sogar Polarisierung vielleicht in der öffentlichen Meinung stattfindet. Wir sehen viele öffentliche offene Briefe, wir sehen Demonstrationen, wir sehen Besetzung von Gebäuden, jüngst die Entlassung einer Staatssekretärin im BMBF. Wie sehr werden wir als liberale Gesellschaft, als weltoffene Gesellschaft von diesem Gaza-Krieg herausgefordert in Deutschland?
Wir werden äußerst stark herausgefordert. Das hängt damit zusammen natürlich, dass wir ein besonderes Verhältnis zu Israel haben, dass wir in historischer Verantwortung stehen, dass wir auch aufpassen müssen, dass Antisemitismus nicht zunimmt. Das gesagt, ist es allerdings so, dass die öffentliche Debatte sehr pro polarisiert ist und man gefragt wird, bist du jetzt pro-palästinensisch oder bist du pro-israelisch? So ist auch die Bezeichnung in den Medien. Wie problematisch das ist, möchte ich noch mal kurz anhand des Ukraine-Krieges deutlich machen. Ich stehe da natürlich auf Seiten der Ukraine, die angegriffen wurde. Ich bin aber deshalb noch nicht antirussisch. Und deshalb ist es problematisch, dass man von Pro- oder Anti-Gefühlen quasi spricht. Das Einzige, worauf wir uns verständigen können, ist die Universalität der Menschenrechte und des Völkerrechts. Und da müssen wir auf Seiten der Opfer beider Seiten stehen. Die Diskussion in Deutschland ist letztlich durch zwei Faktoren überlagert und polarisiert. Es kommt, und das ist problematisch, sehr früh oftmals der Antisemitismusvorwurf, wenn man eine harsche Kritik, die ja durchaus berechtigt sein kann, an der israelischen Regierung äußert. Das ist umso bedauerlicher, als wir tatsächlich ja Antisemitismus haben. Antisemitismus auf der Linken, auf der Rechten, im muslimischen Bereich, aber auch die christliche Tradition hat einen Antisemitismus. Von daher sollte man den Vorwurf sparsam und gezielt verwenden. Wir haben auch das Problem, dass, glaube ich, nicht mit der genügenden Gelassenheit auf Proteste, die auf die Opfer palästinensischer Zivilisten hinweisen, reagiert wird. Wenn dort natürlich antisemitische Parolen kommen, wenn man Sympathie mit der Hamas äußert, dann ist es sicherlich berechtigt, auch Maßnahmen gegen die Proteste zu ergreifen. Aber es geschieht vieles vorschnell und du hast den Rücktritt oder den erzwungenen Rücktritt einer Staatssekretärin im Forschungsministerium genannt. Dort ging es ja darum, dass die Unterstützer eines offenen Briefes, die sich politisch gar nicht positioniert haben, sondern sich gegen Polizeimaßnahmen im Kontext von Protesten ausgesprochen haben, plötzlich mit Blick auf die Förderungswürdigkeit einem juristischen Verfahren oder Gutachten unterworfen werden sollten. Und das ist ein komplettes Überschießen in der Debatte, wo das Forschungsministerium sich anmaßt, quasi das zu machen, was eigentlich die Aufgabe der polizeilichen und gerichtlichen Behörden ist. Wir müssen in dieser Debatte versachlichen. Wir müssen Raum geben für Stimmen von beiden Seiten. Wir müssen aber auch die Grenzen deutlich machen. Und dann ist ein Eingreifen tatsächlich der Polizei oder der Staatsanwaltschaft auch möglich. Aber die Debatte ist sehr, sehr angstbesetzt. Und das ist historisch zwar verständlich, aber am Ende kontraproduktiv. Und im Ausland kann man das schwer noch nachvollziehen.
Stichwort Ausland. Nach den EU-Wahlen ist mittendrin in den neuen Konflikten deine Kollegin, die auch am Gutachten mitgeschrieben hat, am Friedensgutachten Ursula Schröder, hat in einem Interview gesagt, die Europäische Union ist weiterhin nicht fähig, sich bei zentralen außenpolitischen Fragen zu einigen. Die Rolle der EU kann ja eine ganz entscheidende sein. Was wäre dein Wunsch für die bevorstehende Wahlperiode? Wie kann, wie soll, wie muss sich die Europäische Union aufstellen, um außenpolitisch vielleicht geeinter aufzutreten? Ist das, kann das, sollte das überhaupt ein Ziel sein oder ist das völlig utopisch aktuell?
Ich glaube, mit Bezug auf die Ukraine ist das nicht utopisch. Da ist Europa sehr geeint und auch in Italien gibt es trotz einer rechten, ja in faschistischer Tradition stehenden Regierung keinen offensiven Anti-Europa-Kurs. Wir müssen sehen, was sich in Frankreich nach den Wahlen entsprechend tut. Ich sehe also, dass Einigkeit der EU mit Blick auf die Ukraine durchaus in der Grundtendenz, wenn auch nicht in Detailfragen, möglich ist und auch immer notwendiger wird, denn wir wissen ja nicht, was das Ergebnis der US-Wahlen im November sein wird. Wenn dort Trump tatsächlich erneut an die Macht kommen sollte, ist Europa unter einem Zwang, sich zu einigen, und manchmal sind ja so äußere Zwänge auch durchaus nützlich. Mit Bezug auf den Israel-Gaza-Krieg ist das weitaus komplizierter und weitaus schwieriger. Wir haben eine Position beispielsweise Spaniens, das jetzt Palästina auch anerkannt hat, die sehr israelkritisch ist, eine deutsche Position, die doch ziemlich trotz auch kritischer Äußerungen in letzter Zeit israelfreundlich ist, und Frankreich ist zwischendrin. Und da müsste man sich doch auf gemeinsame Schritte einigen. Das ist ein schwieriger Prozess hinter den Kulissen. Aber die Rolle Europas, insbesondere der EU in Palästina und in Israel, sehe ich zurückhaltender als im Ukraine-Krieg.
Jetzt ist es natürlich so, dass das Friedensgutachten zwar immer einen Schwerpunkt setzt. Wir haben es angesprochen, dieses Jahr den Gaza-Krieg, letztes Jahr den Ukraine-Krieg. Aber grundsätzlich habt ihr den Anspruch, eigentlich die ganze Welt zu betrachten. Es gab noch nie so viele Gewaltkonflikte auf der Welt. Im Gutachten wird das sehr deutlich, dass die Gewaltbereitschaft in sehr vielen Ländern steigt. Mehr als die Hälfte der Gewaltkonflikte spielen sich dabei in Afrika ab. Mein Eindruck ist, dass wir diese Konflikte in Medien eigentlich deutlich weniger abbilden, weniger sichtbar machen. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was da in Afrika los ist. Ich weiß, dass wir nur eine kurze Zeit im Podcast haben, die nicht dafür reichen wird, aber vielleicht kannst du es etwas skizzieren, weil wir durch unsere eurozentristische Sichtweise doch Afrika vielleicht auch immer ein bisschen aus dem Blickwinkel verlieren, oder ist meine Wahrnehmung da falsch?
Nein, das ist vollständig richtig. Afrika kommt nur in den Blick, wenn wir dort auch deutsche Truppen vor Ort haben. Das ist in Westafrika und Mali der Fall gewesen, aber mit dem Abzug der Truppen oder dem weitgehenden Abzug der Truppen rückt das dann auch in den Hintergrund. Afrika ist wirklich in einer Kriegs- und Konfliktfalle. In Tigray haben wir einen Konflikt gehabt vor 2 Jahren, der mindestens 100.000 Tote gefordert hat, möglicherweise durch Hunger und indirekte Folgen bis zu 500.000 Menschen. Und das war vollständig im Schatten des Ukraine-Kriegs. Zurzeit haben wir eine dramatische Situation im Sudan mit Hunderttausenden von Vertriebenen, die also wirklich an Leib und Leben gefährdet sind. Und die entsprechende Öffentlichkeit, ist auch nach dem Rückzug ja zum Beispiel einer internationalen Mission entsprechend ratlos und es taucht gar nicht mehr in den Medien auf. Im Friedensgutachten haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie gehen wir mit den vielen Putschisten in Westafrika um? Wir haben ja das Problem, dass in Westafrika in den vergangenen 2 bis 3 Jahrzehnten sich viele Demokratien natürlich sehr fragil etabliert haben und dass sie in der Bevölkerung nicht den wirklichen Rückhalt hatten, dass wir Armut und Arbeitslosigkeit haben. Und die Herausforderung für Deutschland ist, dass wir dort überlegen, wie können wir mit diesen Ländern irgendwie noch kooperieren, insbesondere mit der Zivilgesellschaft, ohne die Putschisten anzuerkennen. Ganz komplizierte Konfliktlagen, die leider aus der Aufmerksamkeit entfallen sind, obwohl die Todesopfer in diesen Bereichen über die in Israel-Gaza und zum Teil auch über die Ukraine hinausgehen.
Ich habe im Friedensgutachten gelesen, dass ihr da vor allem von dem Lo das Lokale betont und von lokalen Lösungsansätzen sprecht, die besonders wichtig sind. Warum ist das für Afrika so zentral?
Also gerade wenn wir auf die Gefahren des Klimawandels schauen, dann wird der Klimawandel vermutlich nicht zunächst mal zu Großkonflikten führen, sondern dazu, dass lokal die Ressourcen eng werden, dass es durch Dürre weniger fruchtbares Land gibt, dass wir zwischen Viehhirten und Bauern Konflikte haben, dass es Fluchtbewegungen gibt. Und da hilft es relativ wenig, wenn wir in Kategorien von internationalen Missionen denken. Es gibt beispielsweise in Nordghana lokale Konflikte, die auch über traditionelle Mechanismen der Konfliktregelung beigelegt werden können. Da braucht man Zeit für, da muss man sich besinnen auf die Traditionen, die sind nicht immer mit den westlichen Werten kompatibel, aber diese Mechanismen müssen wir in Zukunft stärken, weil es sind genau die lokalen Konflikte, die im Rahmen des Klimawandels bedeutsam werden. Erstmal für uns nicht so spürbar, aber wenn sie sich kumulieren, wenn es Fluchtbewegungen wird, dann spätestens kommt auch die westliche Aufmerksamkeit. Von daher nicht der alleinige Schlüssel liegt darin, aber doch ein Schlüssel, dass wir wissen, externes Engagement hat nur ganz begrenzte Wirkung. Wir müssen schauen, was gibt es lokal schon an Ältesten, an erfahrenen Konfliktvermittlern, wie können wir die unterstützen und wie können wir auch entwicklungspolitisch dafür sorgen, dass Armut und insbesondere Arbeitslosigkeit bekämpft werden. Denn die Arbeitslosigkeit gerade junger Männer führt dazu, dass diese verführbar sind für bewaffnete Gewalt und dann von Kriegsfürsten oder anderen Rebellenführern rekrutiert werden können.
Wenn wir zum Schluss nochmal über das Ende von Konflikten sprechen, ein mögliches Ende, auch da stimmt ihr ja eher pessimistisch. Vielleicht nehmen wir da auch die Ukraine nochmal mit rein. Ich glaube, du hast mal in einem Interview gesagt, wenn bewaffnete Konflikte länger als ein Jahr andauern, dann sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, die Chance, es zu befrieden oder zu beenden. Und insgesamt sind ja erfolgreiche Verhandlungen eher ein seltenes Phänomen. Ich glaube, 25% ist überhaupt nur die Erfolgsquote, wie ich gelesen habe. Das nächste Problem ist, dass wenn man zu Friedensverträgen kommt und sich irgendwie darauf einigen kann, dann weiß man aber eben noch nicht, ob sich hinterher alle Parteien daran halten, diese Friedenslösung auch wirklich oder diesen Friedensvertrag auch wirklich einzuhalten. Der Ukraine-Korrespondent der ARD in Kiew, Wassili Golod, hat kürzlich in einem Interview gesagt, man muss den Aggressor, in diesem Fall Putin, dazu bringen, das Interesse daran zu verlieren, Krieg zu führen. Das klingt total logisch, aber ist das realistisch? Kann sowas gelingen? Und wie würde man da rangehen?
Ja, die Vermittlungsforschung zeigt, dass die beiden Seiten in einem Konflikt überzeugt werden müssen, dass eine Friedensregelung für sie mehr Vorteile hat. Das ist eine ganz banale Erkenntnis. Mit Bezug auf Russland bedeutet dies zweifelsohne, dass eine militärische Unterstützung der Ukraine anhalten muss, weil wenn Russland die Möglichkeit hat, eine Kapitulation zu erzwingen, dann haben wir einen Siegfrieden, der letztlich kein wirklicher Frieden ist. Wir müssen allerdings auch berücksichtigen, dass die Erwartungen in der ukrainischen Bevölkerung sehr, sehr hoch sind, bis hin zur Rückeroberung der Krim und auch auf der ukrainischen Seite wir Anreize für Friedensregelungen schaffen müssen. Es ist sehr verständlich, wenn die ukrainische Bevölkerung sagt, wir hatten jetzt so viele Opfer unter einer sofortigen Wiederherstellung des territorialen Status quo ante, können wir einen Frieden nicht akzeptieren. Es mag aber realistisch so sein, dass wir Zwischenlösungen brauchen. Und da ist, glaube ich, auch die Ukraine gefordert. Die Gefahr besteht ja, dass mit einem möglichen Wahlsieg von Donald Trump die Ukraine zu einem Frieden gezwungen wird und dieser Frieden nicht im Sinne der Ukraine ist. Von daher wäre auch hier ein Umsteuern auf einen pragmatischen Friedenskurs sicherlich hilfreich. Das Hauptproblem ist natürlich der Aggressor Russland und wir stehen dort vor der Schwierigkeit, dass Putin ja sehr hohe eigene Opfer akzeptiert. Man muss also vor Augen führen, dass die Opferzahl weiter steigen würde, sich auch interner Widerstand gerade der Familienmitglieder und der Mütter formieren kann. Und man muss auch deutlich machen, dass es für Russland diplomatisch eine Sackgasse ist, den Krieg in dieser Form fortzuführen. Vor diesem Hintergrund war die Schweizer Friedenskonferenz wichtig, die ja viele Parteien zusammengebracht hat, aber sie war nur ein halber Erfolg, weil weitreichendere Resolutionen, die auch gegen Russland zielen, von einigen Staaten nicht mitgetragen wurden. Ich sehe die Möglichkeit letztlich nur darin, dass wir insbesondere China an Bord holen, denn China ist der Staat, der auf Russland wirklichen Einfluss hat und auch das Kalkül Putins ändern kann, wenn es drauf ankommt. Das ist der entscheidende Hebel und von daher ist es umso bedauerlicher, dass China nicht an der Schweizer Friedenskonferenz teilgenommen hat. Intern wäre es der Protest gegen die Kriegstoten, extern ist es der Druck Chinas. Das sind die Hebel, die wir haben, jenseits der militärischen Unterstützung der Ukraine.
Siehst du da für die Zukunft Chancen, dass China sich da ändert?
Ja, ich sehe sehr wohl Chancen. Wir müssen aber Verhandlungsformate eröffnen, die Russland nicht ausschließen. China wird sich nicht gegen Russland positionieren öffentlich. Das können wir von vornherein ausschließen. Aber China hat zum Beispiel deutlich gemacht, dass eine Eskalation des Krieges, insbesondere mit Nuklearwaffen, von China aus verurteilt würde. Das war ein erster wichtiger Schritt und an dem muss man auch anknüpfen. Das heißt also, dass man das Schweizer Format schrittweise ausbauen sollte und mit China beraten sollte, in welcher Form man Russland auch in einer angemessenen Form beteiligen kann, weil China wird sich an entsprechenden Initiativen nur beteiligen, wenn Russland auch eine Stimme hat. Das ist sehr schwierig, weil man ja ungern an einem Tisch mit einem Kriegsverbrecher sitzt. Aber das ist zum Teil das Wesen von Waffenstillstandsverhandlungen. Und da wird man auf Dauer nicht herumkommen. Wir stehen sonst in mehreren Jahren vor einer ähnlichen Situation, haben aber Zehntausende oder sogar Hunderttausende Opfer mehr.
Wir sind am Ende des politischen Pausenpodcasts. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für die Einordnungen bei Professor Tobias Debiel in diesem Jahr, das Friedensgutachten mit dem Titel Welt ohne Kompass, das zu Recht, muss man sagen, ein düsteres Bild der Welt zeichnet. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.